Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt auch die Predigt benutzt, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du dein Wort lebendig machst in diesem ersten Gottesdienst wieder hier im Kino heute Morgen, dass du uns auferbaust mit dem, was du zu sagen hast. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir danken dir für das Jahr, das vor uns liegt, dass es ein gutes Jahr wird, ein Jahr voller Leben, ein Jahr, was du vorbereitet hast, ein Jahr, wo du neue Dinge für uns vorbereitet hast und ein Jahr, wo wir am Ende sagen sollen, das war ein gutes, erfüllendes Jahr, wo wir begeistert zurückschauen sollen und dir danken sollen. Herr, ich danke dir, dass du Dinge hast für jeden Einzelnen hier, die uns überraschen werden, und zwar positiv, wo wir sagen, Gott, du bist so viel besser, als ich es mir jemals gedacht hätte. Hey, das sagt der Herr wirklich zu dir, er ist so viel besser, als du dir das wirklich jemals gedacht hast. Und ich segne dich, dass du das erlebst dieses Jahr. Amen. Amen. Lass uns mal dem Marc einen Applaus geben dafür, dass er hier so spontan eingesprungen ist. Vielen, vielen Dank. So, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, wir trudeln langsam wieder ein ins neue Jahr und hier im Kino. Für die, die es geschafft haben, das freut mich. Alle Gäste, herzlich willkommen. Wir erwarten 2011 wirklich einen Aufbruch. Gott hat uns Sachen gesagt und wir glauben, dass er das macht. Und wir glauben, dass er das, wir haben 2010 erwartet, dass Gott mehr tut. Und wir erwarten 2011, dass Gott mehr tut. Und in Lukas 12 heißt es, wenn der Hausherr auf sich warten lässt, dann sollen die, die warten auf ihn, wenn er in der ersten Wache nicht kommt, gibt es keinen Grund einzuschlafen, keinen Grund wegzugehen, keinen Grund frustriert zu sein, aber allen Grund, in der zweiten Wache auf ihn zu warten und in der dritten Wache. Und viele von euch, ihr habt Erwartungen, dass Gott Dinge tut, dass vielleicht Gott schon längst hätte Dinge tun sollen. Wir als Gemeinde haben diese Erwartung. Ich glaube, sein Leib in dieser Stadt hat diese Erwartung. Und hey, lasst uns diese Erwartung behalten. Gott hat sehr gute Dinge vor in 2011. Wirklich Dinge, die uns erfüllen, die dich erfüllen, wo wir staunen werden vor ihm. Wir haben am Freitagabend eine Gebetszeit gehabt, am Ende unserer Fastenwoche. Und irgendwas mich am meisten berührt hat, so war, dass Gott gesagt hat, wir werden dieses Jahr staunend vor ihm stehen. So. Und das wünsche ich mir einfach. Ich will über Gott staunen. Staunen, wie gut er ist. Staunen, wie gütig er ist. Staunen, wie mächtig er ist. Staunen, wie gnädig er ist. Und staunen, wie er wirklich aus Katastrophen fantastische Dinge machen kann. Und Gott hat uns wie drei Kernpunkte gegeben, die für uns als Gemeinde charakteristisch sein sollen für dieses Jahr. Und es ist beten, lehren und erleben. Alles drei gute Sachen. Das erste ist, überall, wo Gott sich mächtig bewegt auf Erden, wenn du von Erweckungsbewegungen liest, egal ob das in Asien ist, ob das im Iran ist, ob das in den Aufbrüchen in China ist, egal ob es in der Vergangenheit war, bei Azusa Street, egal ob das ist in Wales, wo Gott sich bewegt hat, egal ob es in Kansas ist oder in Redding, Kalifornien, in der Gemeinde von Bill Johnson, dort, wo Gott sich bewegt, ist immer Gebet dabei. Es ist immer ein Hunger für Gebet, eine Leidenschaft für Gebet und eine Gemeinde, die betet. Und ich werde euch den nächsten Update rumschicken, was dieses 24-7-Gebet angeht. Das verzögert sich, aber das macht nichts, weil wir können trotzdem beten. Und Gott hat uns schon im Sommer zu uns gesprochen über eine vierfache Gebetsstrategie, die wir als Gemeinde umsetzen können. Und das wollen wir in 2011 einfach machen. Wir wollen auf verschiedenen Ebenen beten. Und du bist herzlich eingeladen, daran teilzuhaben. Das wird sehr flexibel aussehen. Wir zum Beispiel treffen uns als Männer, die Herren, immer donnerstags oder mittwochs früh, sehr früh, bevor der Tag losgeht. Und wir wollen verschiedene Gruppen in der Gemeinde haben, wo einfach Leute sich zusammentun, wo sie merken, das passt um diese Uhrzeit, früh morgens oder spät abends oder wie auch immer das aussieht. Wenn ihr Fragen zu diesem Männergebetskreis habt, ihr müsst nur Männer sein dafür, dann könnt ihr da gerne dazukommen. Das Mist. Aber wir können auch einen Frühfrauengebetskreis starten oder einen Prenzlauer Berg, was auch immer. Das zweite ist Lehren. In Lukas 12 heißt es, dass die Leiter, die Verantwortlichen, zugemessene Speise zur rechten Zeit austeilen sollen. Und wir merken, dass Gott uns herausfordert, für die Gemeinde in einer Zeit, wo wir auch warten, in einer Zeit, wo wir mehr erwarten, zugemessene Speise zur rechten Zeit auszuteilen. Das bedeutet, Speise, die zugemessen ist, ist, dass du einem Säugling gibst du Brei, aber einem Fünfjährigen gibst du keinen Brei mehr. Dem gibst du eine andere Speise. An einem Sonntag muss man irgendwie auf Gott sehr speziell hören, weil du eine ganze Bandbreite von Leuten abdecken musst. Aber wir wollen zu anderen Zeitpunkten unter der Woche und über das Jahr für verschiedene Leute, da wo du stehst, Dinge bereitstellen, möchte Gott Dinge bereitstellen, dass du einfach auf deinem Weg mit Gott weiterkommst. Wir haben immer einen Tag die Woche Hauskirchen und der Donnerstagabend wird über das ganze Jahr, immer mit kleinen Pausen, unser Trainingsabend sein. Also wenn du einen Tanzkurs jetzt irgendwann mal starten möchtest und wählen kannst zwischen Montag und Donnerstag, dann nimm doch den Montag. Dann hast du nämlich Donnerstag Zeit, wenn du einfach bei diesem Training in der Gemeinde mitmachen möchtest. Wir sind dabei, ein Grundlagentraining aufzubauen für die, die neu zu Jesus kommen. Wir sind dabei, oder wir sind schon jetzt konkret, seit dem 6. Januar machen wir wieder unser Leitertraining, die Multiplikatoren. Wir werden einen Kurs über Freiheit anbieten. Februar mit begrenzter Teilnehmerzahl, wenn einfach Einzelne merken, sie wollen in größere Freiheit hineinkommen, sie erwarten mehr von Gott. Wir werden eine Schule des Geistes haben ab April, wo wir über die Geistesgaben sprechen werden, über Prophetie, Heilung, wie man einfach in der Salbung arbeitet, werden dazu auch Leute einladen und wir werden immer zum Herbst hin einen Block, bevor es dann wieder weihnachtlich wird und alle viel zu viel zu tun haben, einfach spezielle Themen lernen. Das kann mal Seelsorge sein, das kann mal was über Israel sein oder mal über Lobpreis, was auch immer Gott uns zeigt. Auf jeden Fall wollen wir für die einzelnen Personen zur rechten Zeit zugemessene Speise weitergeben. Wir wollen Lehre weitergeben und wir wollen, dass du und ich, wir wollen einfach weiterkommen in den Dingen, die Gott für uns hat. Und das Dritte, was wir machen wollen, ist, wir wollen Gott erleben, ganz manifest erleben, seine Gegenwart. Wir wollen Raum für seinen Geist schaffen, in den Gottesdiensten, in unserem persönlichen Leben und so, wie Gott uns führt. Und damit starten wir heute. Erleben, Raum für Gottes Geist. Ihr dürft gerne mal, ein guter Vorsatz für 2011 wäre, eure Bibeln mitzunehmen. Ihr dürft gerne 2. Korinther 3 aufschlagen. Paulus hat einen Brief geschrieben an die Korinther. Und er verabschiedet sich in dem Brief und er grüßt einander mit heiligem Kuss. Das könnt ihr euch bei Robert abschauen. Das macht er immer. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da heißt es, er sagt, Leute, die Gnade des Herrn Jesus, die Liebe des Vaters. Wenn wir auf Gott schauen, Gott liebt nicht, Gott ist die Liebe. Alles Gute und Vollkommene, sagt der Jakobusbrief, kommt von Gott. Dein Papa, der dich geschaffen hat, der liebt nicht, der ist die Liebe. Der ist fantastisch und vollkommen gut und diese Liebe sei mit dir. Hey, die Liebe des Vaters sei mit euch dieses Jahr. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. In Jesus haben wir die Gnade gesehen, die Gott hat. Hey, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er kannte dein Herz, er wollte dich so sehr, er ist Mensch geworden und er hat sich für dich am Kreuz töten lassen. Die Gnade, seine Gnade ist in Jesus offenbar. Er wollte dich so sehr, dass er gesagt hat, hey, ich liebe dich mit allem, ich bin dir gnädig, ich will, dass du weißt, dass ich Gnade für dich habe. Wenn er Kranke gesehen hat, heißt es, dass sein Innerstes sich zusammengezogen hat vor Mitleid, vor Barmherzigkeit, weil er so mitfühlend war, so gnädig war. Hey, Gott heilt und Gott wirkt Wunder, weil er zeigen möchte, dass er Gott ist, das stimmt, weil Jesus bestätigt worden ist, das stimmt, weil die Apostel bestätigt worden sind, das stimmt, aber vor allem heilt Gott Menschen, weil er liebt, weil Schmerzen unangenehm sind und weil Gott Schmerzen wegnimmt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und der dritte Punkt ist, die Gemeinschaft des Heiligen Geist sei mit euch allen. Gemeinschaft ist vielleicht ein bisschen ein altbackenes Wort, aber wir sollen mit Gott Gemeinschaft haben. Wir sollen mit Gott abhängen. Wir sollen mit Gott chillen, würden meine alten Freunde sagen. Wir sollen Gott erleben. Wir sollen Gott so erleben, als würden wir zu einem Freund gehen und einen Abend zusammen abhängen. So sollst du den Heiligen Geist erleben. Der Heilige Geist möchte nicht eine Theorie in deinem Leben sein, sondern du sollst Gemeinschaft haben in deinem täglichen Leben mit ihm. Und das wollen wir uns kurz anschauen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir schauen uns nochmal an, als Jesus das erste Mal den Heiligen Geist seinen Jüngern näher erklärt in Johannes 14. Folgendes müsst ihr euch vorstellen. Ihr wollt es doch wissen, oder? Ich brauche euer Feedback. Macht die Ohren auf. Ihr wollt das hören. Das ist ganz wichtig. Das kann euer Leben verändern. Ich garantiere es euch. In Johannes 14 ist Jesus, er war 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Denn Petrus, und Johannes, und Andreas, die haben all ihre Sicherheiten zurückgelassen. Die waren Fischer, die hatten eine gesicherte Karriere in Papas Firma, Fischer Ministries, wie auch immer das aussah. Und dann kommt Jesus vorbei, spaziert und sagt, hey, folgt mir nach. Und sie haben alles aufgegeben und sind mit ihm mitgegangen. Sie haben ihr Leben in seine Hand gegeben. Und was sie erlebt haben ist, dass Jesus wirklich der ist, die Bibel nennt ihn Weisheit von Gott. Den Freund, den sie dort kennengelernt haben, ist der, der wirklich die Weisheit ist. Der Antworten auf alles hatte. Hey, wenn sie in einen Sturm gekommen sind, haben sie erlebt, unser Freund kann einen Sturm bändigen. Wenn sie Krankheit erlebt haben, wenn die Schwiegermutter von Petrus krank war, haben sie erlebt, hey, unser bester Freund, der kann jemand Krankes gesund machen. Sie haben erlebt, wie er Teufel austreiben kann und Dämonen, wie bedrückte Menschen frei werden. Sie haben erlebt, wenn plötzlich ein Brief kommt und Steuern nicht bezahlt sind. Hey, unser bester Freund, der ist so an unserem Leben interessiert, der ist so dabei, der kümmert sich um unsere finanziellen Herausforderungen. Das ist ihm nicht egal. Er sagt zu Petrus, geh in den Fisch, da ist eine Münze drin, bezahl deine Steuern. Sie haben erlebt, dass er in jeder Lebenslage dabei war, dass er auf jede Frage eine Antwort hatte. Und es gibt ein unglaublich gutes Gefühl, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der Ahnung hat von dem, was er macht. Kennt ihr das? Also, wenn du in irgendeinem Bereich bist, der herausfordernd ist und du weißt, okay, die Person neben mir, die weiß Bescheid, dann ist das ein unglaublich gutes Gefühl. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich in den USA gehört habe von einem Pastor dort. Und zwar ist er in meinem Alter der Pastor und einer seiner besten Freunde hat ihn zum Jagen eingeladen nach Alaska. Und zwar zum Bärenjagen. Da wäre ich auch gern mitgegangen. Ich wüsste hier noch ein paar, die da gerne hin wären. Auf jeden Fall hat er ihn zum Bärenjagen eingeladen. Sie sind gemeinsam nach Alaska geflogen. Dort haben sie ein Auto ausgeliehen und haben das Auto beladen mit allem, was du für diese Tour eben brauchst. Du brauchst Essen, ist klar, du brauchst Trinken, du brauchst viel Sprit, weil sie weit rausgefahren sind. Also du brauchst Kanister, weil da wird es keine Tankstellen mehr geben. Und alles, eben ihre Waffen und so weiter, haben das ganze Auto beladen und sind losgefahren. In der großen Stadt sind überall noch Häuser, dann ist die Großstadt zu Ende, dann kommen noch ein paar Häuser, die Vororte, dann kommen immer weniger Häuser, dann kommt kein Haus mehr. Dann fahren sie weiter, dann ist eine halbe Stunde kein Haus mehr gekommen, dann ist eine Stunde kein Haus mehr gekommen, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Sie sind immer weiter in die Pampa gefahren, bis dann irgendwann mal ihr Handy kein Netz mehr hatte. Und sie waren immer, immer weiter draußen, mitten im Nirgendwo, mitten in Alaska, um Bären zu jagen. Und er ist natürlich, als er in Dallas, als alles gut war, als er zugesagt hat, ich gehe mit auf Bärenjagd, kein Problem. Und er gesagt hat, das mache ich mit, das Abenteuer. Das war das eine Gefühl. Und als er dann plötzlich gemerkt hat, hier ist ja wirklich nichts. Also hier ist ja kein Haus, hier ist ja niemand, hier ist kein Empfang, hier sind keine Tankstellen, hier ist nichts. Dann hat es sich angefühlt, ein bisschen mulmiger angefangen anzufühlen. Und dann war er ganz froh, dass sein Freund, der dabei war, Ahnung hat. Zumindest hat er gehofft, dass er Ahnung hat und weiß, was sie da machen. Und es ging weiter, sind ewig weit rausgefahren, bis sie spät nachmittags dann irgendwo mitten in Alaska angekommen sind. Dann hat sein Freund und er haben das Auto abgestellt. Mitten im Nirgendwo, noch nie Bären gejagt, noch nie so weit draußen gewesen. Und dann zeigt er so am Horizont, sagt so, guck mal, siehst du die Hütte? Da müssen wir heute noch hin. Da werden wir übernachten. Und es war schon am Spätabend. Und er, jo, okay, alles klar, kein Problem. Dann laufen wir noch hin. Wo ist der Weg? Also wo geht's lang? Weil sie sind mitten im Nirgendwo stehen geblieben. Er so, es gibt keinen Weg. Also, aber wie kommen wir da hin? Also, ich kenne den Weg. Ja, aber gibt's einen Weg? Nee, es gibt keinen Weg, aber ich weiß, wie wir durch diese Landschaft dorthin kommen. Aber es gibt keinen Pfad dorthin. Und dann musste er mit ihm laufen, dann sind sie losgelaufen auf diesem Pfad. Und dann hat er erzählt, wie das für ihn war. Er ist vorgelaufen, es wurde immer dämmeriger. Und es waren überall, ich weiß jetzt nicht mehr, ich würde euch gerne aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, aber es war schlammig und so weiter. Und sie mussten dann genau schauen. Und er hat das erzählt, er ist vorgelaufen, ist dann hier auf den Stein, dann ging es da weiter. Und er ist immer genauso hinterher. Auf den Stein, dann dahin. Und immer einfach ihm hinterher, die ganze Zeit, die ganze Nacht, Stunde für Stunde, bis sie zu dieser Hütte kamen. Und dann hat er eine Stelle erzählt aus Josua, wo Gott zu Josua sagt, hey, ich führe euch einen Weg, aber ihr seid diesen Weg noch nicht gegangen. Ich führe euch einen Pfad dieses Jahr, ich führe dich einen Pfad auf deinem Weg, in deinem Leben, aber den bist du noch nie gegangen. Und es gibt aber einen, der an deiner Seite ist. Als Jesus die Jünger gerufen hat, hat er gesagt, kommt mit in ein Leben. Ihr wisst nicht alle Details. Es gibt auch keinen Pfad, weil dein Weg, Petrus, ist noch niemand vor dir gelaufen. Aber ich kenne den Weg und halt, bleib ganz dicht an mir. Geh Schritt für Schritt mir nach. Und ich garantiere dir, wir kommen an dieser Hütte an. Und das ist, was Gott heute Morgen zu einzelnen von euch sagt. Dass wirklich dein Lebensweg, den ist noch niemand gegangen. Den ist dein Papa noch nie gegangen. Den ist deine Mama noch nie gegangen. Dein bester Freund nicht. Keine Pastoren. Das ist dein Weg, das ist deine Hütte, wo Gott mit dir unterwegs hin ist. Und er kennt den Pfad dorthin. Und er hat dich auf dieses Abenteuer eingeladen. Du hast in deiner Zivilisation glorreich gesagt, ich komme mit. Und manchmal hast du das Gefühl, du bist jetzt ganz weit da draußen und denkst dir, wow, bleib ruhig, aber bleib auf jeden Fall bei mir. Ey. Wenn du jetzt abhaust, bin ich verloren. Also wenn du jetzt um die Kurve verschwindest, habe ich keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Wenn du dich heute Morgen so fühlst oder manchmal so fühlst, darfst du wirklich wissen, er haut nicht einfach hinter der nächsten Kurve ab und sagt, ausgetrickst und jetzt guck, wie du ankommst, sondern er ist mit dir unterwegs. Du hast dich auf diesen Weg eingeladen, du bist mit ihm rausgefahren und er führt dich Schritt für Schritt zu dieser Hütte. habe das ganz konkret irgendwie heute Morgen auch für dich gehabt, Robert, und ich dachte, ich gebe das so weiter, dass du mit deiner Arbeitssituation, du mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit dem, was Gott dir aufs Herz gegeben hat, das ist was, das hat Gott für dich gemacht. Das kannst du mit niemand anders vergleichen. Das ist deine Geschichte mit Gott. Und du wirst erleben, wie er dich Schritt für Schritt wirklich führt in die Dinge, die er für dich vorbereitet hat. Und das wird deine Geschichte sein. Und du wirst einfach ihm nachfolgen. Genauso habe ich das bei Lene heute Morgen irgendwie beim Beten gehabt. Dass er dir sagt, Lene, wirklich deine Aufgabe. Folge mir Schritt für Schritt einfach nach. Tag für Tag und Situation für Situation. Und du wirst genau da ankommen. Diese Hütte ist das, wonach dein Herz sich sehnt. So, das ist so sein Versprechen an dich und da sollst du ganz gewiss sein. Geh ihm nach und es ist das Abenteuer und es wird dich erfüllen und es wird sehr, sehr gut sein. Und es zählt aber für alle anderen hier auch. Geht mit ihm Schritt für Schritt. So, genauso haben sich die Jünger geführt nach 3 Jahren. Und dann sagt er, hey, by the way, Johannes 14, ich gehe jetzt. Und ich sage, hey, nee, warte mal. Wenn du jetzt in Alaska mit deinem Freund da unterwegs bist und er sagt, hey, also ist cool, dass wir so weit gekommen sind, aber ich muss jetzt gehen. Und denkst du, wie, du musst jetzt gehen? Warte mal, du hast mich hier rausgebracht, ich habe mein ganzes Leben hinter dir gelassen, ich habe Fisher Ministries von meinem Papa zurückgelassen, ich habe mein ganzes Leben in deine Waagschale, in deine Hände gegeben und jetzt willst du einfach gehen. Das ist unmöglich, Jesus, du musst hier bleiben, du musst an meiner Seite bleiben. Und das ist das Gefühl, was sie wahrscheinlich hatten, als Jesus ihnen angekündigt hat, hey, macht's gut, ich gehe jetzt. Und wenn wir jetzt aber in Johannes 14, Vers 18 schauen, dann heißt es hier, könnt auch das gern aufschlagen. Also ich gehe, aber ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus sagt, hey, ihr habt mich ganz nah erlebt. Ihr habt mich als den erlebt, der mit euch jetzt 3 Jahre, Tag für Tag, Situation für Situation, Herausforderung für Herausforderung, Frage für Frage, Bedrängnis für Bedrängnis, aber auch Freude für Freude gegangen ist. Jetzt gehe ich, aber ich lasse dich nicht allein. Petrus, Andreas, Philippus, Thomas, ich lasse euch nicht allein. Das, was ihr erlebt habt mit mir, das sollt ihr weiterhin erleben. Ich gehe und dann erklärte, ich sende den Heiligen Geist zu euch. Mein Vater wird den Heiligen Geist senden. Und dann sagt er im nächsten Satz gleich, ich komme zu euch. Das ist dieses Geheimnis der Dreieinigkeit. Also ich gehe, ich sende den Heiligen Geist, ich komme zu euch. Was ich möchte, ist, dass wir das Gefühl verstehen, wer der Heilige Geist für uns sein möchte. Der Heilige Geist möchte der sein, der Jesus für die Jünger war. Der Heilige Geist möchte dieser Freund von dem Pastor in den USA sein, der ihn nach Alaska eingeladen hat und ihn auf diesen Weg zu dieser Hütte mitgenommen hat. Er möchte der sein, der nicht Sonntag früh hier auftaucht, dir ein warmes Gefühl gibt und beim Sonntagsbraten schon, wenn du zu Hause bist, schon wieder verschwunden ist. Und wenn du nächsten Sonntag hier wieder auftauchst, ist er wieder da und dann ist er wieder fort. Und dann ist er wieder da und dann ist er wieder fort. Sondern er möchte, dass du nicht alleine bist. Und zwar nicht nur Sonntag früh hier, sondern schon heute Nachmittag, heute Abend, wenn du vielleicht Tatort schaust. Ist doch heute, oder? Ja, weiß ich von Alex und Lene. Und dann die ganze nächste Woche, wenn du auf Schule, wenn du in Schule bist, wenn du beim Studium bist, wenn du auf Arbeit bist, egal wo du bist, er möchte so nah an deiner Seite sein. Er möchte mit dir gehen, Schritt für Schritt und Situation für Situation, ganz persönlich, weil du den Weg, den du gehst, hey, du bist ihn noch nie gegangen. Und es gibt ihn auch nicht in einem Buch nachzulesen. Er ist die Karte. Du brauchst ihn, weil er dein bester Freund sein möchte. Und er möchte ganz nah mit dir Schritt für Schritt und Situation für Situation gehen. Das, was Jesus für die Jünger war, möchte der Heilige Geist für uns sein. Ich meine, es ist logisch. Stell dir mal vor, Jesus hätte sie, nehmen wir mal, Jesus wäre dort in Alaska mit seinen 12 Jüngern gewesen. Sie wären beim Etappenziel Hütte angekommen und jetzt sagt, okay, das war die erste Etappe. Ich gehe jetzt fort und keine Ahnung, wo ihr seid, mitten in Alaska, kein Handynetz, kein iPhone mit hier GPS, wo muss ich lang, sondern nichts. Und dann sagt er, Petrus, also du musst auf den Hügel als nächstes, Andreas, dort entlang, Thomas, dort nach hinten, Philippus, dein nächstes Etappenziel ist dort. Und denkst du, hä? Und stell dir mal vor, Jesus könnte nur mit einem mitgehen. Ich habe mir überlegt, Thomas würde sagen, ich zweifle, dass ich dort ankomme. Versteht ihr den Witz? Ja, raffiniert. Und Petrus, habe ich mir gedacht, von seinem Charakter, der würde sagen, kein Problem, ich komme da sowieso an, Jesus, ich schaffe das ganz alleine, ich komme da an und mir nach. Aber genau das ist das Problem. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil ich möchte mit jedem Einzelnen von euch mitgehen. Der Heilige Geist ist Gott, der zu uns kommt. Es ist fantastisch, der Heilige Geist, Gott ist der Einzige, der immer und überall ist. Der Teufel ist nicht immer und überall. Du hast bestimmt mit dem Teufel höchstpersönlich recht selten mal zu tun gehabt, wenn überhaupt. Mit seinen Kollegen und Untergenossen, aber mit ihm nicht. Engel können nicht überall zur gleichen Zeit sein. Aber Gott ist immer überall, bei jedem Einzelnen, in jedes Herz, was ihn einlädt. Dort ist der Heilige Geist. Es ist gut, dass ich weggehe, sagt Jesus, sagt er zu seinen Jüngern, weil dann kann ich zu euch kommen. Petrus, ich kann mit dir nach Rom gehen. Thomas, ich kann mit dir nach Indien gehen. Jakobus, ich kann mit dir in Jerusalem bleiben. Ich möchte für jeden Einzelnen von euch der ganz nahe Freund sein, im Alltag, in deinen Herausforderungen. Ich habe alle Antworten, die du brauchst. Wirklich. Hey, es ist so einladend und so erlösend, wenn du merkst, du kannst zum Heiligen Geist kommen mit all deinen Herausforderungen. Der hat Ahnung von deiner Ehe, der hat Ahnung von Kindererziehung, von Business, von Finanzierungen, der hat Ahnung von deiner geistlichen Berufung, der hat Ahnung, was der nächste Schritt ist, von Partnerschaft, wie du ein Business aufbaust, wie du in deine geistliche Berufung kommst. Er hat wirklich einen Plan und er hat Lust auf dich und er will bei dir sein. Amen. Ist Jesus ein Löwe? Also ist er ein Löwe? Aber ist er richtig ein Löwe? Ist Jesus ein Lamm? Nein. Es ist ein Symbol. Er ist wie ein Löwe. Er ist der Löwe von Juda, es ist ein Titel, aber er ist kein Löwe. Und Jesus ist auch kein Lamm. Und der Heilige Geist ist keine Taube, sondern es ist ein Symbol für ihn. Aber dein bester Freund ist keine Taube. Dein bester Freund ist eine Person, die du kennenlernen sollst. Dein bester Freund ist auch nicht Öl, was über dich drüber geschüttet wird. Und du denkst, ich muss mir vorstellen, wie wir beide jetzt interaktiv kommunizieren, das Öl und ich. Das funktioniert nicht. Der Heilige Geist ist wie Öl, aber er ist nicht Öl. Er ist auch nicht Wind, obwohl er das Symbol von Wind verwendet. Hey, du siehst die Auswirkungen vom Wind im Baum und du siehst aber nicht, woher die Kraft kommt, aber du siehst die Auswirkung. So sagt der Heilige Geist, so sind die, die vom Geist Gottes getrieben werden. So ist, wenn der Geist Gottes wirkt, aber es ist ein Symbol. Gott kann sich im Wind zeigen, aber der Heilige Geist ist nicht Wind. Der Heilige Geist ist auch nicht eine Kraft. Der Heilige Geist hat Kraft, aber er ist nicht eine Kraft. Der Heilige Geist ist auch nicht eine Geistesgabe, aber der Heilige Geist hat Geistesgaben. Und es ist ganz wichtig, der Heilige Geist, wie ich es hier geschrieben habe, ist keine Taube, kein Wind, keine Feuerfackel. Feuerfackel, weil es in Offenbarung heißt, dass vor dem Thron Gottes 7 Feuerfackeln waren, die 7 Demonstrationen von Gottes Geist sind, wer er ist. Das ist ein Symbol für ihn. Aber der Heilige Geist ist keine Feuerfackel. Er ist auch nicht Feuer, sondern der Heilige Geist ist eine konkrete Person, die mit dir abhängen möchte. Eine konkrete Person, die du erleben sollst, eine konkrete Person, die du hören sollst, die du spüren sollst, wie sie dich führt, wie sie dir Hinweise gibt, wie sie dir Antworten gibt. Du sollst die körperlich spüren können, du sollst sie wahrnehmen können, du sollst manchmal wie beim Wind ihre Auswirkung sehen können. Der Heilige Geist ist eine Person, keine Taube. Der Heilige Geist möchte, dass du ihn als Person wahrnimmst. Was macht eine Person aus? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Toten gesehen hat. Wenn du jemanden gesehen hast, der tot ist, dann merkst du, diese Person, die da liegt, ist nicht mehr die eigentliche Person. Du siehst, das, was den Charakter ausgemacht hat, ist nicht mehr da. Du siehst vielleicht noch die körperliche Hülle, aber die Person mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken, mit ihrem Willen, die ist nicht mehr da vorhanden. Sprich, das Entscheidende, was eine Person macht, ist nicht die Form, in der sie auftaucht, sondern es ist das, was rauskommt. Was aus der Person rauskommt, was bei einem Toten nicht mehr vorhanden ist. Menschen, wir sagen, die Seele, was besteht aus Wille, Gefühl und Verstand. Und der Heilige Geist ist eine konkrete Person, die genau diese drei Dinge hat. Der Heilige Geist ist eine Person und hat Willen, Gefühle und Verstand. Und das schauen wir uns kurz an, damit, wo uns die Bibel das zeigt. Der Heilige Geist hat Verstand. In Johannes 14, 26 heißt es, der Heilige Geist aber, der Beistand, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist hat richtig Verstand, er versteht dieses Buch. Er kennt dieses Buch, weil er ist Autor dieses Buches. 2. Timotheus 3, Vers 16, das Wort Gottes ist Theopneustos, heißt es. Das ist eingehaucht, von Gott eingegeben. Er hat dieses Buch eingegeben. 2. Korinther 3, Vers 6. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht dieses Wort lebendig. Er hat das Wort eingegeben und er kann das Wort auslegen. Er hat einen Verstand. Johannes 14, 26. Ich, Der Heilige Geist, er wird euch lehren, alles, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist hat Verstand. Er weiß, wie er dir das Wort Gottes erklärt, wie er dir das Wort Gottes aufschließt, wie er zu dir spricht, wie er dir Dinge erklärt. Er ist eine Person, die, wenn du deine Bibel aufmachst, hör zu, das ist was ganz Praktisches. Er ist eine Person, die, wenn du zu Hause deine Bibel aufmachst, du kannst ihn bitten, Heiliger Geist, erklär mir dein Wort. Sprich zu mir. Du hast es eingegeben, du kannst es auslegen. 1. Korinther 2, Vers 10, da heißt es, der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit. Geist Gottes kennt die Tiefen von Gott, er erforscht die, er ist wie ein Forscher, er gräbt sich hinein in die Tiefen Gottes, was Gott bewegt, was auf Gottes Herz ist, was Gott für Menschen vorbereitet hat. Hey, dieser Vers, da heißt es, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Hey, könnt ihr euch vorstellen, was das für Sachen sind? Es gibt Dinge, von denen hat keiner was gehört, die hat noch keiner gesehen. Das sind Dinge, die Gott vorbereitet für die Menschen, die ihn lieben. Und zwar nicht nur irgendwann mal in der Ewigkeit, sondern jetzt in diesem Leben. Und der Heilige Geist, der eine Person ist, der einen Verstand hat, erforscht diese Dinge und dann offenbart er sie uns, heißt es. Er erklärt dir diese Dinge, er will dir diese Dinge zeigen, er will dir Dinge zeigen, die dir die Welt nicht zeigen kann. Die kannst du in keiner Talkshow sehen, die kannst du in keinem Club finden, die findest du in keiner Sendung, in keinem App, die findest du nicht im Internet, die findest du in keinem Magazin. Die zeigt dir der Heilige Geist. Der Heilige Geist erforscht die Tiefen Gottes und schließt sie dir auf. Der Heilige Geist, sagt die Schrift, hat einen Willen. In 1. Korinther 12, Vers 11, da heißt es, er teilt die Gaben aus, wie er will. Sehr gut. Er teilt die Gaben aus, wie er will. Macht's wieder einfach. Er teilt die Gaben aus, wie er? Sehr gut. Er will. Er hat einen Willen. Er will Gaben austeilen. Er will auch Jesus verherrlichen. Es ist ein dreieiner Gott und doch sind es drei Personen. Der Heilige Geist liebt es, Jesus groß zu machen. Wenn ihr euch Johannes 15, 26, ich lese euch das gerade mal vor, da heißt es, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, hey, der Jesus, der gerade in Alaska mit seinen Freunden unterwegs ist. Hey, ich sende euch einen Freund, der wird so da sein, wie ich bei euch war. Hey, der möchte bei dir diese Woche ganz nah da sein, in deinem Alltag. Wenn ich den senden werde, so wird er von mir zeugen. Und dann Kapitel 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist liebt es. Der Heilige Geist ist verliebt in Jesus. Wenn du dich für den Heiligen Geist öffnest, manchmal, ich weiß nicht, ob das in unseren Tagen, ob Leute damit herausgefordert sind, weil Leute sagen, ja, aber soll ich nicht Jesus anbeten und Jesus suchen und Jesus ehren? Definitiv. Aber wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, der Heilige Geist, wenn du den hörst, weißt du, was der macht? Der verherrlicht Jesus. Der macht Jesus groß. Der lobt Jesus, der spricht von Jesus, der zeugt von Jesus. Er wird von mir zeugen, sagt Jesus, und er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist liebt Jesus. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Das ist sein Wille. Das ist auf seinem Herz. Das ist was, für was er sich entschieden hat. Der Heilige Geist sagt auch, er wird euch sagen, was er hören wird. Der Heilige Geist hat sich entschieden, nicht einfach rauszuplappern, was er möchte, sondern er hat sich entschieden, er sagt das, was er den Vater sagen hört. Genauso wie Jesus gesagt hat, hey, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Guck mal, der ganze Himmel ist abhängig voneinander. Unser Zeitalter sagt dir genau das Gegenteil. Komm allein durch, sei selber stark, weiß selber, was du zu tun hast. Aber Gott und die Allianz, die Gott hat miteinander, da ist der eine abhängig vom anderen. Der Heilige Geist sagt, ich sage das, was ich den Vater sagen höre. Jesus sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und du kannst in deinem Leben sagen, Gott, ich laufe dir einfach in jedem Bereich meines Lebens Schritt für Schritt für Schritt nach. Ich will gar nicht selber stark sein. Ich will gar nicht selber wissen, wie ich ein erfolgreiches Business aufbaue. Ich will gar nicht selber der Top-Ehemann sein. Ich kann das gar nicht. Gott, ich will ein sehr guter Ehemann sein. Aber Gott, zeig mir, wie ich das sein kann. Ich will ein guter Papa sein. Ich will ein guter Pastor sein. Ich will die Dinge in meinem Leben richtig machen. Zeig mir, wo sattes Leben ist. Und ich will abhängig von dir sein. Hey, es ist total herausfordernd, in dieser Welt abhängig zu sein. Weil wir von frühester Kindheit aufs Gegenteil getrimmt werden. Wir sollen selbstbestimmt und selbstverantwortlich sein. Aber Gott lädt dich ein, wie ein Kind zu sein. Papa, bring mir das bei, erklär mir das. Der Heilige Geist hat in so einer Abhängigkeit vom Vater und von Jesus gelebt. Johannes 16, genau, habe ich gerade vorgelesen, 13 und 14. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er macht Jesus groß und er sagt, was er den Vater sprechen hört. Das Letzte ist für heute, der Heilige Geist hat reale Gefühle. Das ist gar nicht so unwichtig. Der Heilige Geist, nach Epheser 4,30, kann betrübt werden. Das heißt, wenn er also stell mir vor, wir beide sind Freunde. Ich hatte mal einen Kumpel, wenn du mit dem zusammen warst, ich habe den eigentlich echt gemocht, aber irgendwann hat sich so entwickelt, dass der immer nur schlecht geredet hat von anderen und immer nur, wie schlecht alles ist. Und wisst ihr, was die Konsequenz war? Irgendwann habe ich mir gedacht, irgendwie bin ich mit dir nicht gern zusammen. Obwohl es eigentlich ein Freund von mir war. Aber irgendwann hat er sich in einer Art und Weise benommen, wo ich gemerkt habe, das hat mich einfach nur abgeschreckt. Und der Heilige Geist sagt die Schrift auch, er ist eine Person, der Gefühle hat, der einen Willen hat, der einen Verstand hat, der mit dir Gemeinschaft haben möchte. Aber Epheser 4, Vers 30 sagt, du kannst den Heiligen Geist betrüben. Du kannst ihn frustrieren. Du kannst in einer Art und Weise leben, dass er sich nicht beleidigt, aber dass er sich zurückzieht und sagt, irgendwie ist mir das gerade unangenehm. Also ich möchte den Heiligen Geist nicht betrüben. In Jesaja 63,10 heißt es das Gleiche. Da heißt es, ihr wart widerspenstig gegen meine Führung. Hey, wenn der Heilige Geist sagt, komm, dieser Schritt. Und du jedes Mal sagst, nö. Und sagt Gott, komm hier, das ist der nächste Schritt, nö. Dann ruft der Heilige Geist wieder, komm, vertrau mir, komm diesen nächsten Schritt, nö. Und er wirbt um dich und du bist immer widerspenstig und du hast keine Lust, ihm nachzugehen. Er sagt, vertrau mir, das ist die Tür, geh da durch, da kommt, was ich für dich vorbereitet habe. Nö. Da heißt es, dass der Heilige Geist betrübt worden ist. Also betrübt, er sagt, hallo, vertraust du mir? Wieso sagst du immer nö? Komm mit. Hey, ich weiß, wo wir hingehen. Ich kenne den Weg. Komm mit mir, bitte mit. Wenn wir widerspenstig sind, wenn wir uns immer auflehnen gegen das, was Gott uns sagt, wenn wir nie auf ihn eingehen, auf seine Pulse konsequent ignorieren, wenn wir nicht auf das eingehen wollen, was er hat, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Dann den wir so dringend brauchen, der den Weg kennt, der uns liebt, der uns alle Wahrheit erklären möchte, der uns in das echte Leben hineinführen möchte, den betrüben wir dann. Das können wir uns gar nicht. Also ich kann mir das nicht leisten. Ich brauche das. 1. Thessaloniker 5, Vers 19, es löscht ihn nicht aus, das lassen wir jetzt. Und dann noch Johannes 14, 27. Da heißt es, Frieden, Jesus spricht hier, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Guck mal, Jesus sagt gerade, ich werde von euch weggehen, aber der Heilige Geist wird kommen. Und wisst ihr, das ist eine Gleichung. Er sagt, wenn er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist und gleichzeitig sagt er, ich gebe euch meinen Frieden. Wisst ihr, was der Frieden von Jesus war? Die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Sein Frieden war, dass der Heilige Geist in seinem Leben war. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Das soll euer Friede sein. Wenn der Heilige Geist in eurem Leben gegenwärtig ist, wenn ihr Gemeinschaft habt mit dem Heiligen Geist, dann ist das, was Marc vorhin gesagt hat, dann habt ihr Frieden, nicht weil immer alles Paletti ist, sondern weil er da ist. Wenn er in eurem Leben ist, dann braucht ihr nicht, wenn ihr furchtsam seid, wenn ihr merkt, ihr habt Furcht vom Leben, ihr habt Angst vom Leben, ihr habt Angst vor Herausforderungen, ihr seid schnell bestürzt über Dinge, dass euch die Magengrube zusammenzieht, dass ihr merkt, ihr habt immer ein Kloß im Magen, wenn ihr ans Leben und an die Herausforderungen denkt. Hey, wenn ihr seinen Frieden habt, wenn ihr den Heiligen Geist als euren Freund habt, als euren Partner, nah bei euch, wenn ihr ihn erlebt, dann habt ihr seinen Frieden und habt ihr seine Gegenwart. Und hier kommt noch was Interessantes. Ich kann keinen Frieden weitergeben, wenn ich keinen Frieden in mir drin habe. Der Heilige Geist hat Frieden in sich, sonst könntet ihr gar keinen Frieden vermitteln. Der Heilige Geist ist nicht gestresst und wirr und unruhig und schnell beleidigt. Hey, der Heilige Geist ruht in sich. Manchmal denken sie, der ist wie eine Taube und sagst so ein falsches Wort. Dann ist er schon weg. Kaum gar schon wieder weg. Kaum sagst du ein falsches Wort, ist er schon wieder verschwunden. So ist der Heilige Geist nicht. Er ist eine Person, er ist ein Charakter, er will bei dir sein, er will Gemeinschaft mit dir haben und er möchte dein Frieden sein. Er ruht in sich selbst und er will dir diese Ruhe weitergeben. Seine Anwesenheit ist Frieden. Aber in Römer 14, Vers 17, deswegen fand ich das so stark, dass du das heute auch auf deine Folie gepackt hast, da heißt es, das Reich Gottes ist nicht nur Frieden, es ist auch Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann bringt er nicht nur Frieden. Der Heilige Geist bringt Freude in dein Leben. Wirklich echte Freude. Keine kitschige Freude, sondern ein echtes Glücksgefühl in deinem Leben. Eine echte, tiefe, satte Freude. Wenn du voll von Gottes Geist bist, dann bist du nicht voll komisch oder voll verklemmt oder voll religiös oder voll lebensfremd oder voll weltfremd, sondern bist du voll mit Frieden. Und dann bist du voll mit Freude, weil der Heilige Geist, wenn er kommt, gibt er Freude weiter. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, er kann nicht Freude weitergeben, wenn er selbst ein Miesepeter ist. Hey, der Heilige Geist ist kein Miesepeter. Der Heilige Geist ist nicht so eine trübe Tomate, der immer... Er ist eine Person. Wir reden hier nicht von einem Wind, erinnert euch. Der Heilige Geist ist ganz konkret ein Charakter und er hat Charakterzüge. Er ist jemand, der total fröhlich ist. Der Heilige Geist ist jemand, der total fröhlich ist. Der Heilige Geist ist jemand, der total fröhlich ist. Er braucht, der will, dass wir ihn als so einen kennenlernen. Der ist nicht versteckt und spricht hinter sieben Bergen und du musst ihn jahrelang suchen, dass du mal ein Wort von ihm abgreifen kannst, wie wir manchmal das Gefühl haben. Der flattert nicht gleich weg, wenn du was falsch machst. Der ist nicht beleidigt. Der ist auch nicht ein Softie. Ist die Kraft Gottes auch. Der hat Power. Der weiß, was er will. Der ruht in sich selbst. Und der ist fröhlich. Hey, der ist voll cool, genau. Der Heilige Geist ist voll cool. Und du möchtest ihn echt als bester Freund haben. Du möchtest ihn als jemand haben, wie Paulus sagt, ich wünsche dir die Liebe des Vaters. Ich wünsche dir, dass du die Gnade von Jesus erlebst. Und dass du erlebst, dass der Heilige Geist Tag und Nacht mit dir abhängt. Hey, dir kann nichts besser passieren, wie wenn der bei dir ist. Wenn der um dich herum ist, ja, dann kannst du nicht anders als fröhlich sein. Der zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht. Der gibt wieder Hoffnung, wo du keine hast. Der gibt Zuversicht, wo du nicht genau weißt, wie es weitergeht. Der hat wirklich immer einen schlauen Spruch. Aber nicht einen, der dich nervt, sondern wo du denkst, oh, ey, danke. Das ist genau, was ich gebraucht habe jetzt. Der Heilige Geist drängt sich aber nicht auf. Das habt ihr bestimmt schon oft gehört. Er sagt von sich selbst, dass er ein Gentleman ist. Der Heilige Geist will mit dir Gemeinschaft haben, aber er flackt sich nicht einfach in deine Butze rein und setzt sich so, hier bin ich. Sondern er lässt sich von dir einladen. Wenn du sagst, hey, ich möchte dich so erleben, Heiliger Geist, als Person, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Vielleicht kannst du nochmal runterkommen. Der Heilige Geist kann nur das weitergeben, was er selber hat. Ich merke, eins seiner Anliegen ist, wirklich, er möchte was an uns weitergeben, eine Freude, wie wir sie in unserem Leben, im Alltag, zum Teil vielleicht kennen, aber da gibt es so viel mehr. Der Heilige Geist möchte, du kannst ruhig ein bisschen spielen, weil der Heilige Geist ist ja eine Person. Der Heilige Geist liebt Musik. Das ist kein Kitsch. Der Heilige Geist ist eine Person mit einem Charakter, der liebt Musik. Im Alten Testament heißt es, der breitet sich aus, wenn Musik kommt. Die Propheten haben Musiker geholt und hat sich der Geist Gottes bewegt, um prophetisch zu dienen. Der Heilige Geist liebt, wenn wir Gott dankbar sind. Das zieht ihn an. Der Heilige Geist liebt Glauben. Der liebt es, wenn wir Gott vertrauen. Wenn der Glauben schmeckt, das zieht ihn an. Er ist auch treu, wenn er Trauer sieht. Dann kommt er und dann tröstet er. Er ist kein Wind und keine Taube. Er ist eine Person mit einem Charakter, mit Gefühlen, ganz konkret für dich. Und er denkt über dich anders als über dich. Und er hat für dich einen anderen Spitznamen als für dich. Und er kennt deine Vorliebe und deine. Und er gibt dem einen eine Kletterausrüstung und dem anderen eine Flöte. Er weiß genau, was er braucht. Das ist wirklich so. Er weiß, wer du bist und er will, dass wir das konkret erleben. Und unser größtes Problem ist, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein, dass der allmächtige Gott weiß, dass ich mir keine Blockflöte wünsche, sondern was anderes. Dass Gott mich so kennt und dass Gott auf mich persönlich eingehen möchte. Es ist 12 Uhr. Ich möchte, dass wir einfach noch kurz auf den Heiligen Geist warten. Der Heilige Geist ist da. Der ist immer da. Aber der Heilige Geist ist eine Person und manchmal kommt er wie an Pfingsten mit Feuer. Und dann sah es so aus, als wären alle betrunken und die Leute haben gedacht, was ist denn mit denen los? Das macht dem Heiligen Geist Spaß, manchmal eine Versammlung so durchzurütteln, dass ganz Berlin denkt, alle seid ihr besoffen? Das macht ihm echt Spaß. Aber es macht ihm auch echt Spaß, wie bei Elia, weder im Feuer zu sein, noch im Donner, noch im Unwetter, sondern ganz still und leise was zu sagen. Manchmal sagt er einfach mitten in der Nacht, Samuel, Samuel. Und als Samuel es nicht hört, ruft er noch ein drittes Mal, Samuel. Und du kriegst ihn nicht nur so oder so. Er möchte, dass wir ihn lieben, wie er ist. Und manchmal will er mächtig und kräftig und aufmerksam was machen. Und manchmal möchte er still und leise und dezent wirken. Und er möchte, dass wir sagen, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für mein Leben. Das ist in Ordnung für uns als Gemeinde. Aber wir wollen dich, Heiliger Geist. Wir wollen nicht eine Form von dir. Wir wollen nicht eine Ausdrucksform von dir. Wir wollen dich. Egal, was du bringst, das wollen wir haben. Dort, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Da, wo der Heilige Geist Chef sein darf, da ist wirkliche Freiheit. Da, wo der Heilige Geist nur ein Gefühl sein soll, da kommt keine Freiheit zustande. Wenn der Heilige Geist mit dir zur Hütte geht und er sagt rechts, dann ist rechts die richtige Abzweigung. Wenn der Heilige Geist sagt ein bisschen schneller, dann ist ein bisschen schneller das Richtige. Wenn der Geist Herr ist, dann kommt echte Freiheit zustande. Und er möchte, dass wir ihn als diese Person wahrnehmen, eine Person, die zu dir persönlich spricht. Stellt euch mal vor, ich hätte euch jetzt eine Stunde erzählt, dass Thomas Müller aus der Nationalmannschaft hier hinterm Vorhang wartet, hätte von all seinen Qualitäten gesprochen. Und jetzt würde ich sagen, Thomas Müller, möchte jetzt auf die Bühne kommen und ein Wort an euch richten. Was wäre da eine angemessene Reaktion? Eine angemessene Reaktion, jo, das macht ja keiner. Aber was würden wir machen? Wir würden sagen, herzlich willkommen, Thomas Müller. Herr, wir haben gehört von dir, du bist wirklich ein super Fußballspieler. Wir sind begeistert, was du gemacht hast. Schland, oh Schland. Wir sind begeistert von dir, wir sind begeistert von der Nationalmannschaft und wir würden ihn willkommen heißen. So ist der Heilige Geist. Der braucht es nicht für sein Ego, aber wenn er eine Person ist, über die wir gerade gesprochen haben, ich glaube, dann wäre es angebracht, wenn wir einfach sagen, hier ist der Heilige Geist, lasst uns ihn mal wirklich willkommen heißen. Lass uns sagen, herzlich willkommen bei uns. Lass uns doch einfach mal einen Applaus geben. Nicht kitschig, sondern wie wir einer Person einen Applaus geben würden. Lass uns doch einfach mal einen Applaus geben für einen Heiligen. Wenn dich das betrifft, wenn dich das anspricht, steh mal auf und sag, Heiliger Geist, sprich zu ihm und sag, Herr, ich will dich als Freund tiefer kennenlernen. So. Ich will diese Dinge mit dir erleben, Herr. Ganz praktisch. Lass uns wirklich aufstehen und zum Heiligen Geist als Einzelne sprechen. Mach es zum Gebet zu Gott. Bete im Geist oder drück es Gott aus. Wirklich sprich zu Gott. Er ist konkret eine Person. Sprich zu ihm. Sag ihm, was du dir wünschst. Sag ihm, was auf deinem Herzen ist. Sag ihm, was dir Angst macht. Sag ihm, was dir schwerfällt. Aber rede, rede frei heraus. Sprich zu deinem Gott. Herr, wir sagen, du sollst, Heiliger Geist, wir wollen, dass du der Freund der Kreativen bist. Herr, wir wollen, dass du der Freund unserer Gemeinde bist. Wir wollen, dass du der Herr unserer Gemeinde bist. Herr, wir sagen, wir wollen dich in unserer Mitte haben. Wir lieben, was du tust. Wir lieben, wenn du still und leise und sanft kommst. Aber wir lieben es auch, wenn du mächtig und kraftvoll bist. Herr, wenn du Teufel austreibst und Kranke gesund machst. Wir lieben das, wenn du Krebs heilst. Herr, wir lieben das, wenn du Lahme gehen lässt. Wir lieben das, wenn du Blinden wieder Augenlicht gibst. Wir lieben, wenn du Menschen rettest. Wenn du ihnen zeigst, dass sie Jesus brauchen. Wir lieben, wenn du Jesus vor unseren Augen malst als gekreuzigt. Wir lieben, wenn du uns zeigst, dass er der Ewige ist. Das Lamm, was geschlachtet ist. Wir lieben es, wenn du uns sagst, dass du Berufung hast. Wir lieben es, wenn du uns herausforderst und uns aufforderst, weiterzugehen mit dir, weiter und weiter mit dir zu gehen. Wir lieben es, wenn du uns sagst, hey, das ist neues Land, komm mit. Komm mit als neues Land, komm mit. Steh auf, leg ab, was dich hindert, komm mit in neues Land. Hey, wir lieben es, wenn du uns herausforderst. Wenn du uns sagst, hey, das ist ein Schritt für dich, geh diesen Schritt. Herr, wir lieben es, wenn du konkrete Ansagen machst, wo wir gehorsam sein sollen. Wo wir sagen sollen, alles klar, ich mach das. Wir lieben die Ergebnisse, die dabei herauskommen. Wir lieben es, wenn wir sehen, dass es funktioniert, was du sagst. Herr, wir lieben deine Weisheit. Wir lieben, dass du deine Liebe, die Liebe des Vaters in unsere Herzen ausgießt. Wir lieben, dass du uns bezeugst, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wir lieben es, wenn du uns von Schuld überführst. Genauso lieben wir es, wenn du uns überführst, dass wir Gerechte sind. Dass wir weiß sind vor dir. Dass Gott über uns jubelt. Dass Gott Ja sagt zu uns. Wir lieben es, wenn du uns sagst, hey, der Papa ist begeistert von euch. Vergesst das nicht. Schreib doch mal ein Lied darüber. Hey, wir lieben es, wenn du der Kreative bist, der uns Lieder gibt und Erfindungen und Texte und Gedichte und Designs und Lösungen. Heiliger Geist, wir lieben dich, wie du bist. Du bist toll. Ich liebe es, wenn du in großen Dingen sprichst. Und ich liebe es, wenn du in ganz kleinen Details sprichst. Wo wir denken würden, das war doch jetzt gar nicht so wichtig. Herr, du bist es wert, dass man auf dich wartet. Und du bist es wert, dass man für dich lächerlich aussieht. Du bist es wert, dass man für dich verspottet wird. Und du bist es wert, dass man sich wegen dir über eins Maul zerreißt. Herr, du bist jede Kontroverse wert. Geist, du bist es wert, durch jede Herausforderung durchzugehen, dich zu erleben. Du bist es wert, dass wir durch jedes Tal durchgehen. Du bist jede Wüste wert. Du bist jede Dürre wert. Du bist jeden Preis wert. Ja, dein Volk ist hier. Herr, du bist es wert, dass wir dich im Alltag suchen. Du bist es wert, dass wir diese Blockaden, die wir da manchmal haben, durchbrechen. Sondern wir wollen dich aber hören. Wir wollen von dir lernen. Und wir wollen, dass du uns erinnerst an alles, was Jesus gesagt hat. Und wir wollen, dass du uns in die Wahrheit führst. Und wir wollen, dass du das Werk vollendest, das du begonnen hast. Und wir wollen, dass du auf uns kommst mit Kraft. Wir wollen, dass du auf uns kommst. Und uns Menschen zeigst, die du berühren möchtest, die du lieben möchtest, die du heilen möchtest, denen du ein Wort weitergeben möchtest. Herr Geist, ich sag dir, als Pastor von dieser Gemeinde, dass wir keine Ahnung haben, wie wir dir einen Raum schaffen, in dem du dich so bewegen kannst, wie es dir entspricht. Aber wir sagen dir, wir sind willig zu lernen. Und wir möchten das sehr gern lernen, dass wir ein Ort sind in dieser Stadt, wo Menschen den Heiligen Geist und seine Liebe und seine Kraft und seine Veränderung und sein Verherrlichen von Jesus erleben können. Und wir sind bereit, diesen Preis als Gemeinde zu bezahlen. Wir sind auch bereit, diesen Preis zu bezahlen, wenn Menschen das nicht wollen und sagen, nee, das ist mir dann zu blöd hier. Wir wollen das als Gemeinde lernen. Das Wort Gemeinschaft hat verschiedene Bedeutungen. Und Nummer eins ist Gegenwart. Und das, ich weiß nicht, wer das von euch wahrnimmt, ist Gottes Gegenwart, wenn sich das einfach lagert. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir abhängen mit Gott, dann ist ein Punkt, den wir wahrnehmen, diese Gegenwart, die einfach kommen möchte. Und ich möchte euch segnen, dass ihr diese Woche eine Antwort gebt, einer konkreten Person, was das für euch bedeutet. Wollt ihr das vergessen und weiterleben und ist euch das egal für euer persönliches Leben? Oder merkst du, das soll ein Schatz werden und ich möchte das Heilige Geist. Und das ist eine persönliche Reise, auf die sich auch jeder Einzelne begibt so und mach dir auf keinen Fall Druck, sei einfach nur, wenn du merkst, ja, das möchte ich lernen, das reicht, sag ihm, hey, ich möchte es lernen, ich gehe mit und er wird das machen, überhaupt nicht verkrampfen, das braucht es beim Heiligen Geist nicht und ich segne euch, dass ihr eine starke Woche habt, eine gute Woche, wirklich mit Gemeinschaft vom Heiligen Geist, ich packe die Folie nächste Woche nochmal drauf, dann seht ihr die Begriffe, wirklich seid gesegnet, lasst es euch gut gehen, verkrampft euch nicht, aber genießt ihn. Und wenn ihr noch irgendwie Gebet braucht, konkret dafür oder für Heilung, irgendein anderes Anliegen, könnt ihr gerne nach vorne hier kommen. Es läuft noch ein bisschen Musik. Oder ihr könnt sitzen bleiben oder draußen wie immer noch was trinken. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Amen.